Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 265. Vers der zweiten Sure, der Sure Barare.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladhina ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung dieses Koranverses, der wie so manche andere ein aufschlussreiches Gleichnis beinhaltet. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wer sein Gut um des göttlichen Wohlgefallens willen und zur Entfaltung und Entwicklung seiner Seele hingibt, ist gleich einem auf einer Anhöhe befindlichen Garten, der reichlich Regen erhält und gute Früchte in üppigem Maße hervorbringt. Und fällt auch Regen nicht reichlich auf ihn hinab, so genügt ihm ein Leichter, um gute Früchte hervorzubringen. Gott sieht, was ihr tut.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 2. April 2022, gleich dem 13. Farbardin 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgen unsere zwei Beiträge. Als erstes hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Tag der Freundschaft mit der Natur«. Anschließend folgt ein Beitrag zur Begrüßung des Ramadans. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Morgen der erste Tag des Fastenmonats Ramadan in Iran. Iran begrüßt UNO-Friedensinitiative für Jemen. Und Iran protestiert gegen brutale Behandlung einer iranischen Frau durch dänische Polizei. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Morgen, der erste Tag des Fastenmonats Ramadan in Iran. Das Büro für die Erhaltung und Veröffentlichung der Werke des geehrten Revolutionsoberhauptes hat morgen Sonntag als den ersten Tag des heiligen Monats Ramadan in Iran bekannt gegeben. Laut Angaben des Büros für die Erhaltung und Veröffentlichung der Werke von Ayatollah Khamenei diskutierten die Estihlal-Stabs und Überwachungsgruppen im ganzen Iran zusammen mit Überwachungsausrüstung am Freitagabend, dass der Halbmond nicht sichtbar sei, also morgen Sonntag ist der erste Tag des Monats Ramadan. In einigen islamischen Ländern wie Katar, Saudi-Arabien, Bahrain, Kuwait, Syrien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Jemen, der Türkei und Aserbaidschan hat der Fastenmonat Ramadan bereits heute am Samstag begonnen. Das Büro des irakischen Schiitenführers Ayatollah Sistani gab auch bekannt, dass morgen Sonntag der erste Tag des heiligen Monats Ramadan sei. Die Radio- und Fernsehanstalt der Islamischen Republik Iran gratuliert Muslimen in aller Welt zu diesem gesegneten Fastenmonat. Iran begrüßt UNO-Friedensinitiative für Jemen. Das iranische Außenministerium hat die UN-Initiative im Jemen begrüßt, die Militäroperationen im Jemen für 2 Monate auszusetzen und den Verkehr von Schiffen mit Lebensmitteln und Treibstoff sowie die teilweise Wiedereröffnung des Flughafens Sana'a zu ermöglichen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibzadeh, gab am Samstagmorgen eine Nachricht heraus, in der er die Hoffnung zum Ausdruck brachte, dass der Schritt ein Auftakt zu einer vollständigen Aufhebung der Blockade und einem dauerhaften Waffenstillstand sein könnte, um eine politische Lösung für die Krise im Jemen zu finden. Khatibzadeh betonte die Haltung des Iran zur Unterstützung einer politischen und humanitären Lösung im Jemen und sagte: »Wir hoffen, dass wir kurz vor dem heiligen Monat Ramadan durch die Priorisierung humanitärer Fragen und die Fortsetzung des Waffenstillstands verbesserte humanitäre Bedingungen und einen vollständigen Austausch von Gefangenen und Inhaftierten durch die Konfliktparteien sehen werden.« Der Sprecher des iranischen Außenministeriums äußerte auch die Hoffnung, dass der Schritt den Weg für eine politische Initiative zur Lösung der Krise ebnen könnte. Laut Angaben des UN-Sonderbeauftragten für den Jemen Hans Grundberg am Freitagabend hätten die Regierung der nationalen Rettung im Jemen und die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition positiv auf den UN-Vorschlag reagiert, einen zweimonatigen Waffenstillstand einzuführen, der am Samstag, den 2. April um 19 Uhr Ortszeit in Kraft tritt. Zuvor hatten am vergangenen Wochenende bereits die jemenitischen Ansarullah-Kämpfer eine dreitägige Waffenruhe verkündet und angeboten, dass diese auch in einem dauerhaften Waffenstillstand umgewandelt werden könnte. Am Mittwoch dann hatte Saudi-Arabien angekündigt, während des Ramadans keine Einsätze im Jemen durchzuführen. Saudi-Arabien startete mit Unterstützung der Vereinigten Staaten, der Vereinigten Arabischen Emirate und mehrerer anderer Länder am 26. März 2015 eine militärische Invasion im Jemen und verhängte eine Land-, See- und Luftblockade des Landes. Nach Angaben der Vereinten Nationen erlebt der Jemen die schlimmste humanitäre Krise der Welt. 80% der 29 Millionen Menschen im Jemen brauchen jetzt Hilfe, um zu überleben. Iran protestiert gegen brutale Behandlung einer iranischen Frau durch dänische Polizei. Die iranische Botschaft in Kopenhagen hat gegen das provokative und gewalttätige Vorgehen der dänischen Polizei gegen eine iranische Asylbewerberin protestiert. Bilder und ein Video wurden am Donnerstag im Cyberspace veröffentlicht, in denen eine Gruppe dänischer Einwanderungspolizisten eine iranische Asylbewerberin für die Umsetzung einer richterlichen Ausweisungsverfügung vor ihren Kindern schlug und ihr in einer unmenschlichen Art und Weise ein Betäubungsmittel spritzte, um sie zu beruhigen und zum Flughafen zu transportieren. Afsane Nordipur, die Botschafterin der Islamischen Republik Iran in Dänemark, hat in einer am Freitag verschickten Protestnote diesen unmenschlichen Schritt der dänischen Einwanderungspolizei angeprangert und bei einem Treffen mit Beamten des dänischen Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und Einwanderung und Konvergenz dem Protest der iranischen Regierung übermittelt. Die iranische Botschafterin in Kopenhagen wies während des Treffens darauf hin, dass ein solches Verhalten zu Unzufriedenheit bei der Bevölkerung und den Verantwortlichen der Islamischen Republik Iran führe und forderte die dänische Behörden auf, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen und sich für dieses Verhalten zu entschuldigen. Es sei darauf hingewiesen, dass das dänische Parlament gemäß den veröffentlichten Nachrichten über dieses Verhalten der dänischen Polizei den Minister für Einwanderung und Konvergenz vorgeladen und eine Erklärung über das Verhalten dieser Beamten gefordert hat. Derzeit ist diese Iranerin frei und bei ihrer Familie. Erstmals seit Kriegsbeginn greift ukrainische Luftwaffe Treibstoffdepot in Russland an. Die Ukraine hat zum ersten Mal seit Beginn des Krieges, 24. Februar, ein Treibstoffdepot in Russland angegriffen. Der Gouverneur der russischen Grenzregion Belgorod, Vyacheslav Gladkov, hatte am Freitagmorgen über den Nachrichtenkanal Telegram den ukrainischen Truppen einen Angriff auf russisches Territorium vorgeworfen. Der örtliche russische Verantwortliche kündigte die Evakuierung der umliegenden Gebiete an der ukrainischen Grenze an. Die russische Ölgesellschaft Rosneft, der das Treibstoffdepot gehört, teilte in einer Erklärung mit, bei dem Brand sei niemand verletzt worden. Der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow hat die Ukraine für den Anschlag auf das Treibstoffdepot in Südrussland kritisiert. Peskow sagte am Freitag, die Bombardierung russischer Einrichtungen durch die Ukraine sei eine Intensivierung und kein Schritt, um den Boden für weitere Gespräche zwischen Moskau und Kiew zu bereiten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 18 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 14, Mashhad 15, Isfahan 17, Shiraz 18 und Bandarabas 28 Grad Celsius. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Thank you. Die Meinungen über die Person vom ukrainischen Selenskyj liegen weit auseinander. Manche nennen ihn einen Heiligen, andere nennen ihn einen Kriegstreiber, der sogar Friedensbemühungen sabotiert. Der schweizer-israelische Journalist Shraga Elam hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Hören Sie heute den ersten Teil dieses Interviews.
Herr Elam, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Dankeschön, Herr Schaukene. Ich grüße Sie zurück nach Teheran.
Ja, danke schön. Herr Elam, seit 24. Februar herrscht Krieg in der Ukraine. Es gab zwar Friedensbemühungen, sie brachten allerdings nichts, jedenfalls bislang nicht. Den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und der Ukraine, Biden und Zelensky, wird vorgeworfen, die Bemühungen, ich meine Friedensbemühungen, zu sabotieren. Herr Elam, auch Sie gehören zu dem Personenkreis, der diesen Vorwurf erhebt. Also meine Frage an Sie, wie begründen Sie diesen Vorwurf?
Ja, also es ist sehr offensichtlich, wer da wegschaut. Es ist eine Verdrängung der Tatsache. Zuerst einmal beginnt das damit, dass dieser Krieg, wie die meisten Kriege, vermeidet man wäre. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern Meinung von verschiedenen amerikanischen Experten. Und Leute, die absolut nicht Putin als Putin-Versteher so genannt gelten und sind bestimmt nicht als Putin-Anhänger sind. Also ich gebe ein Beispiel. Das ist eine sehr bekannte US-amerikanische Historiker namens George Breslauer. Er hat letztens einen Artikel in israelischer Zeitung Haaretz veröffentlicht unter dem Titel "Dieser Krieg war vermeidbar" und schilderte Prozesse, die zum Krieg geführt haben, ohne dabei Putin irgendwie im Schutz nehmen und so. Also es ist ganz klar, dass was er beschreibt, wie man eigentlich mit Putin nicht verhandeln wollte. Und man muss sehen, ab 2014 läuft in der Ostukraine ein Bürgerkrieg, so genannt, eigentlich ein Krieg zwischen Russland und Ukraine. Das ist nicht irgendwie erst mit der Putin-Invasion. Da an diesem Krieg gemäß verschiedenen Einschätzungen, sowohl von ukrainischer Seite wie auch von UNO-Organisationen etc., sind an diesem Krieg starben mindestens um die 15.000 Menschen und noch viel, viel mehr sind Flüchtlinge geworden. Und da gab es schon 2014 ein Abkommen in Minsk, der die Sache regeln sollte, und beide Seiten hielten sich nicht daran. Und es gab eben diesen bewaffneten Konflikt, und der jetzige Präsident Selenskyj von Ukraine hat als Wahlversprechen geäußert, dass er Frieden bringen würde zu diesem armen Land. Das geschah absolut nicht. Er machte das Gegenteil. Also wir haben da eine Situation, da provozierte an sich Ukraine Russland mit verschiedenen Forderungen, die aus russischer Sicht nicht tragbar waren. Also dazu gehört diese NATO-Osterweiterung, also dass Ukraine NATO-Mitglied wird und was Ukraine absolut nicht braucht. Ukraine braucht Frieden und nicht. Und das Zweite, was weiterging, ist die Verfolgung von der russischen Minderheit im Lande. Also russische Sprechende, gemäß verschiedenen Berichten, wurden richtig verfolgt. Ich will damit nicht sagen, dass es alles so einseitig und harmlos war. Dieser Konflikt war da. Aber man sollte und kann diese und muss eigentlich diese Konflikte entschärfen. Und unter Putin, und da konnte man damit rechnen, dass irgendwann Putin gemäß seine Haltung wird militärisch angreifen. Eine sehr bekannte deutsche Journalistin, langjährige ARD-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz, die hat auch gemeint, dass bei erster Amtsperiode war Putin viel weicher und da war eine große Chance, diese Konflikte unter anderem beizulegen. Sie erzählt, dass vor dem Bundestag hat er eine Rede gehalten, friedliche Rede, und das wurde geklatscht, aber da drängte man trotzdem sowohl aus den USA wie auch Deutschland, um die ganze Sache dort zu verschärfen und nicht die Konflikte beizulegen. Also die stellt sich schon dort die Frage, was sind das für Interesse für diese Provokation an Russland, anstatt Frieden zu suchen.
Herr Elam, aber das sind alles Kriegsursachen gewesen, was Sie gerade geschildert haben. Ich meinte damit mit der ersten Frage, weil Sie auch so schreiben und behaupten, dass Biden und Zelensky Friedensbemühungen sabotieren. Wo haben Sie das getan und was meinen Sie definitiv damit?
Ja, also ich meine, also der Hintergrund von diesem Krieg ist es aus meiner Sicht, man hat Putin in die Ecke gedrängt und der hat reagiert, wie man praktisch erwarten konnte. Das ist keine Rechtfertigung für seine Haltung, aber entspricht trotzdem der Tatsache. Nachdem der Krieg trotzdem ausgebrochen ist, da wäre das möglich, Sachen zu regeln. Beziehungsweise gestern, hat erst einmal Zelensky gesagt, also gibt es, man muss sagen, also heute gehen nach 3 Wochen Unterbruch gehen die direkten Verhandlungen weiter in der Türkei. 3 Wochen lang gab es keine direkten Verhandlungen, stellt man sich vor. Und inzwischen hatte eigentlich Russland einige Bemühungen gemacht, mal über Israel und mal über die Türkei. Und so. Und es gab letzte Woche, am Sonntag besser gesagt, sagte der türkische Außenminister, dass ein Abkommen steht vor der Türe. Und gibt es praktisch eine Einigung in 4 Punkte, Punkten und dann nur 2 sind noch offen. Aber vorsichtshalber hat er dazu gesagt, aber wenn keine Partei einen Rückzieher macht. Ein paar Stunden später hielt der Zelensky eine Brandrede vor dem israelischen Parlament Und er sagte deutlich, es gibt keine Möglichkeit für ihn mit Russland zu verhandeln. Und erst gestern hat er nochmal gesagt, die Ukraine ist bereit zu prüfen, ob auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten. Er hat schon hin und her immer gesagt, und dass es doch möglich wäre, aber jetzt ist er gestern bereit, sowas zu prüfen. Also ich meine, es ist lächerlich, das Land geht kaputt und der macht nicht. Und was macht Biden? Also ich will nicht die ganze Verhalten von den USA. Er haltet Brandrede, gerade letzthin, und beschimpft Putin, und das ist Sache, die sicherlich die Verhandlungen, nötige Verhandlungen sicherlich nur erschweren, diese Aussage. Noch zudem, es gibt eine Doktrin in den USA bezüglich erste atomare Schlag. Das ist auch relevant für den Iran. Das ist in den USA die herrschende Politik, ermöglicht die Regierung oder Administration einen atomaren Schlag, ersten atomaren Schlag zu lancieren, nicht als Reaktion, sondern in eine extreme Situationen der erste Schlag zu erwägen bzw. auch einzusetzen. Und Biden war eigentlich, wie verschiedene andere Kräfte, der Meinung, bis vor kurzem, der Meinung, dass soll man diese Paragraph streichen. Plötzlich, vor ein paar Tagen, hat er seine Meinung geändert. Und das wurde nicht so wahnsinnig aufgenommen. Es gab einige Berichte und auch Protest im Senat dagegen, warum es jetzt. Und das muss man auch sagen, das ist höchst gefährlich. Und anstatt dessen verbreitete von den USA-Medien und die Pro-USA-Medien die Gerüchte oder Einschätzungen, die Russland erwägt, der Einsatz sowohl von Nuklearwaffen wie auch eventuell biologische oder chemische Waffen. Aus der Vergangenheit kennt man solche Lügengebäude aus den USA. Also siehe die Behauptung 2003, dass Saddam Hussein chemische Massenvernichtungswaffen besitze. Was er danach als rechte eine Lüge sich erwiesen haben. Und damit haben sie die Invasion in den Irak rechtfertigen. Eine Invasion, die bis heute eine Irak und die ganze Region zu leiden hat. Und damit will ich absolut Saddam Hussein nicht in Schutz nehmen. Aber es meine, diese Einmischung, diese Invasion war absolut falsch. Das ist ganz klar. Und etwas Ähnliches sehen wir da. Also ich meine, zu erwarten wäre von Biden, ist, dass man alle Versuche unternimmt, um eine friedliche Beilegung dieses Krieges anzustreben, weil es ist ganz klar, in diesem Krieg gibt es keine Gewinner. Absolut nicht. Es gibt nur Verlierer. Und also ich meine von den Leuten, die in der Ukraine leben und auch in Russland und mittlerweile auch weltweit. Die Sanktionen, die die USA erhängt haben, die haben nirgends sich als eine eine effektive Mittel erwiesen. Siehe, ich muss Ihnen nicht sagen, was in Iran passiert ist. Also das Volk leidet unter diese Sanktionen, und aber die Regierung wird wegen dem nicht weicher. Und das hat nirgends funktioniert, auch bezüglich Israel, und auch ganz im Gegenteil. Also, und das passiert auch beim Putin nicht. Und diese Sanktionen sind nicht nur verheerend für Russland, sondern für die ganze Welt. Und dann muss man sich die Frage stellen, wer profitiert von dieser Situation?
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, es folgt nun unser Beitrag unter dem Titel Tag der Freundschaft mit der Natur. Gute Unterhaltung.
Der 13. Farvardin, der normalerweise dem 2. April entspricht, ist der letzte Tag der Neujahrsfeiern im Iran. Er ist traditionell als der Sizdah Bedar bekannt, was so viel bedeutet wie am 13. ins Freie. An diesem Tag ist es überall im Iran seit jeher üblich, sich in der Natur zu versammeln. Die Bevölkerung liebt diese Sitte. Laut historischen Quellen galt der 13. Farvardin, das heißt der 13. im neuen Jahr, als Beginn des zweiten landwirtschaftlichen Halbjahres, und die Iraner der Antike zogen zur Ehrung ihres Regengottes auf ihre Felder hinaus und feierten den Tag mit Liedern und Tanz in der ergrünten Natur, pflückten wilde Blumen und Kräuter und bereitete besondere Speisen vor. In Wahrheit ist der Nowruz-Brauch zum 13. des neuen Jahres ein Tag der Ehrung der Natur und der Gaben, die Gott in sie hineingelegt hat. Es ist der Tag des Einklangs mit der Natur. Die Iraner der Antike haben die ersten 12 Tage des neuen Jahres zu Ehren der 12 Monate gefeiert und dann das Neujahrsfrühlingsfest am 13. in ihren Gärten oder in der freien Natur fröhlich abgeschlossen, um am 14. dann wieder ihre alltägliche Arbeit aufzunehmen. Während der Vorabend zum letzten Mittwoch Chorsham Besuri der Begrüßung des Nowruz-Festes dient, so nehmen wir am 13. wieder Abschied von diesem Fest. Das Nowruz-Fest, welches im engeren Kreis der Familie und Verwandtschaft gefeiert wird, wird am 13. zu einem allgemeinen Fest, an dem sich alle in der Natur versammeln. Zum 13. Farvardin gehören besondere Bräuche. Es ist üblich, die Nüsse, das Obst und die Süßigkeiten, die nach dem Empfang der Neujahrsgäste noch verblieben sind, zum gemeinsamen Picknick mit Freunden oder Verwandten mitzubringen. An diesem Tag gibt es ein fröhliches und nettes Beisammensein. Das Mittagessen wird entweder schon zu Hause vorbereitet oder alle notwendigen Kochgegenstände werden mit in die Natur geholt und es wird im Freien gekocht. Im Westen Irans ist es bei einigen Leuten eine feste Sitte, zum Mittagessen am 13. Farvardin Kufte zu kochen. Das sind Klöße aus Hackfleisch, Reis und Kräutern. Ein beliebtes Gericht ist Kräuterreis mit Fisch oder mit gegrilltem Fleisch. In einigen Gegenden Irans ist es fester Brauch, am 13. wilde Kräuter zu sammeln und mit ihnen eine Speise zuzubereiten. In einigen Gebieten der nordostiranischen Provinz Chorasan kocht man mit diesen Kräutern einen Eintopf Osh. Eine der populären Eintopfgerichte zum Sizdah Bedar ist die Osh Balrur oder Osh Reshte, die mit Getreideflocken bzw. speziellen Nudeln zubereitet wird. Auf das Esstuch am 13. Farvardin kommen oft auch Samanu oder auch Halwa zu stehen. Beide sind kräftigende Mehlspeisen. Samanu kennen Sie schon vom Hafzin-Festtuch. In Südchorasan und im zentral gelegenen Yazd wird eine besondere Brotsorte mit Mehl, Fett und Sesam gebacken und im Norden Irans werden verschiedene Halwas zubereitet. Am Nachmittag isst man gerne nach einem Tee Salatblätter mit Sekanjebin-Sirup. Dieser Sirup wird mit Zucker, ein wenig Essig oder Pomeranzensaft, Wasser und Pfefferminze zubereitet. Eine andere Sitte besteht darin, dass man die grünen Sprossen, die das Hafzintuch geschmückt haben, mit ins Freie nimmt und sie dem Fluss oder Bach preisgibt, bevor man nach Hause zurückkehrt. Der 13. ist ein Tag der Freundschaft. Es wird viel gelacht und gescherzt. Diese Atmosphäre herrscht überall, wo du an diesem Tag hinkommst. Am 13. und letzten Tag des Neujahrsfestes hat der Iran bereits vieles in seiner Natur zu bieten. Wie überall zur Frühlingszeit kündigen bunte Obstblüten und frische junge Blätter auf Baumzweigen ein segensreiches Jahr an. Überall haben sich Blumenkelche erhoben und überall sehen wir Menschen, die gekommen sind, die Natur zu genießen. Wir sollten Sie, liebe Hörerfreunde, wenigstens in Gedanken mit in die iranische Frühlingsnatur am 13. Farvardin nehmen. Sie wissen ja, dass der Iran verschiedene Klimazonen aufweist. Im Norden am Kaspischen Meer und im Süden am Persischen Golf ist das Land mit einem langen Küstensaum versehen. In den regenreichen Provinzen Gilan und Mazandaran und Golestan sind die Hänge des Alborz-Gebirges dicht bewaldet und im Zentrum Irans liegen im Kontrast dazu steppenartige und manchmal völlig vegetationslose Wüstengebiete. Jede Landschaft ist für sich ein Schatz der iranischen Natur. Die teils schneebedeckten Gipfel am Rande von Teheran, der Hauptstadt Irans, und das angenehme frische Wetter zusammen mit der erblühten Natur sind Anziehungspunkt für Spaziergänger, Bergsteiger und Sportfreunde. Am 13. zieht es viele Familien an diese Orte am Rande des Alborz-Gebirges wie in Labosanad, Ushunwafasham, Khan und Sulerun, Darband und Farahzad. Alle genießen den Ausflug in die Natur. Das Gebirge ist ein beliebtes Ausflugsziel am letzten Neujahrstag. Die hohen schneebedeckten Gipfel und die tiefen Bergschluchten, Wasserfälle und Quellen und Eichenwälder bieten im westiranischen Zagros-Gebirge einen schönen Anblick. Der Wasserfall Ob-e-Sefid, weißes Wasser, in der westiranischen Provinz Lorestan, ist nicht nur im Sommer, sondern bereits im Frühling Gastgeber vieler Naturfreunde. Dieser Wasserfall liegt in 90 Kilometern Entfernung von dem Landkreis Aligudars mitten in einer schönen Gebirgslandschaft und zwischen Eichen- und Walnussbäumen. Der Wasserfall Obisefield mit einer Höhe von mehr als 60 Metern und ist einer der schönsten natürlichen Wasserfälle im Iran, erinnert an das weiße Kleid einer Braut. Es ist ein Genuss, an diesem Wasserfall zu stehen und seinem Rauschen zuzuhören und die Natur in seiner Umgebung zu bestaunen. Dieser Anblick macht den Menschen erneut auf die Größe und Macht des Schöpfers aufmerksam. Ein anderer beliebter Ausflugsort am 13. ist das schöne Golestan-Kuchtal. Es liegt in der Provinz Isfahan und zwar in der Nähe der Stadt Khansar, die für ihren Honig berühmt ist. Dieses Tal wird durch seine schönen Blumenfelder zu einem einzigartigen Ort für die Gäste der Natur am 13. Farvardin, dem Tag der Natur. Hier wächst im Frühling eine seltene Blumensorte in Gelb und Rot, genannt Loleye Vojgun. Es handelt sich um die Fritillaria montana aus der Familie der Liliengewächse. Diese wilden Blumen tragen Blütenstände mit mehreren nickenden großen Blütenkelchen. Auch in den nördlichen und südlichen Küstengebieten des Irans ist es im Frühling sehr schön. Die grünen Wälder im Nordiran sind zu jeder Jahreszeit Gastgeber von zahlreichen Touristen. Am 13. versammeln sich nicht nur die Einheimischen zum Tag der Natur, sondern es gesellen sich noch viele Reisende dazu, die die letzten Stunden des Neujahrsurlaubs im Norden verbringen wollen. Verschiedene Organisationen im Lande sind bemüht, dass der 13. Farvardin, der Tag der Natur, für alle ein schöner Tag in der Natur, vor der Stadt und in den Grünanlagen und Parks innerhalb der Stadt und sie neue Energie für den Arbeitsalltag nach den Neujahrsfeiertagen auftanken können. Auch Ihnen wünschen wir eine schöne und erfolgreiche Zeit.
Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Zur Begrüßung des Ramadans. Die Zeit vergeht im Flug, die Tage und Nächte wechseln einander ab. Kinder werden zu Jugendlichen, die 30-Jährigen zu 50-Jährigen und schließlich kommen wir alle ins Alter. Haben wir in diesen Lebensabschnitten gegenüber dem Verlust des Kapitals Leben etwas zurücklegen können für das Jenseits? Wie nahe sind wir inmitten des Lebenstrubels und all unseren Beschäftigungen Gott gekommen, um bei ihm inneren Frieden zu finden? Der Monat Ramadan ist eine besondere Gelegenheit dafür und wir können uns auf unsere wahre menschliche Natur und unser Ziel besinnen, uns in Gott Dienstbarkeit üben und einen neuen Anlauf machen, einen neuen Anlauf zu einem neuen Beginn. Gott lädt den Menschen zum gesegneten Monat Ramadan mit seiner heiligen spirituellen Atmosphäre ein. Es ist eine gute Gelegenheit zur Neuwerdung des Menschen. Wir gratulieren allen zum Beginn dieses Monats. Kein Monat ist so segensreich und groß wie der Monat Ramadan. Gott hat nämlich diesen Monat gewählt, um der Menschheit sein größtes Geschenk herabzuschicken, nämlich den Koran.
Wer im Monat Ramadan Gastgottes sein will, der sollte als erstes die Bedeutung dieses Monats kennen. Dieses Wissen kann er aus dem Koran und den Weisungen des Propheten und den Imamen aus seinem Hause, Friede sei mit ihnen, beziehen. Der Mensch soll sich fragen, warum er in diesem Monat fasten und sich tagsüber von Essen und Trinken und all anderen Freuden enthalten soll. Das Wissen über den Monat Ramadan ist so wichtig, dass Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, in einem Gebet Gott wie folgt bittet. O Gott, sende deinen Segensgruß an Muhammad und die aus seinem Hause und übermittle uns die Kenntnis von dem Überfluss des Monats Ramadan und der Ehrung seiner Heiligkeit. Der Prophet des Islams, Friede sei mit ihm, hat den Monat Ramadan als Monat Gottes bezeichnet, in dem die Tore des Himmels geöffnet sind. Der Fastendienst in diesem Monat ist eine wohltuende Übung für Körper, Seele und Moral des Menschen. Das Fasten bereitet einen Genuss besonderer Art. Um diesen spirituellen Genuss zu verspüren, muss der Mensch bewusst fasten. Wie viele haben schon gefastet, ohne dass es ihnen etwas genützt hätte? Derjenige kann sich freuen und glücklich schätzen, der den hohen Wert des Monats Ramadan kennt, aus seinem endlosen Segen schöpft und die immateriellen und materiellen Probleme dank des Gottdienens in diesem Monat löst. Wenn der Mensch den Monat Ramadan richtig kennt und zu schätzen weiß, wird er ihn freudig begrüßen. Beim Herannahen des Monats Ramadan sagte der Prophet, Friede sei mit ihm, Gott sei gepriesen, seht, wenn ihr ihn Empfang nehmt und wer euch entgegenkommt. Auch folgendes Wort stammt vom Propheten des Islams, Friede sei mit ihm. Wenn der Mensch wüsste, was im Monat Ramadan liegt, würde sich von ganzem Herzen wünschen, dass das ganze Jahr über Monat Ramadan wäre. Ramadan ist der Frühling des Gottdienens und der Monat der Läuterung und Selbstveredelung. In diesem Monat lässt sich der mystische Weg zu Gott mit schnellen und festen Schritten weitergehen. Der Prophet, Friede sei mit ihm, verkündet, dass der Monat Ramadan der Monat der Barmherzigkeit und Vergebung Gottes ist und mahnt, unglückselig ist jemand, dem in diesem großen Monat die Vergebung Gottes entgeht. Er empfiehlt den Gläubigen ganz besonders für den Monat Ramadan das Spenden an die Armen, die Achtung der Älteren und die Nachsicht mit den Jüngeren, die Freundschaft und Hilfsbereitschaft zu den Verwandten, die Selbstbeherrschung und die Bitte um Vergebung und Bittgebete. Um so gut wie möglich den Monat Ramadan zu nutzen und den größten Segen aus ihm zu schöpfen, darf man sich nicht damit begnügen, nur auf Essen und Trinken zu verzichten. Der Fastende soll sich auch von Sünden enthalten und er soll an seiner Charaktererziehung arbeiten und sich von den Verschmutzungen der Seele schützen. Dann wird er Gottes Barmherzigkeit erfahren.
Eine der besten Handlungen im Monat Ramadan ist das Koranlesen. Das ganze Jahr über ist das Koranlesen ein gutes Werk, doch im Monat Ramadan ist dieses Werk von besonderem Wert. Denn in diesem Monat ist der Koran in der Nacht des Schicksals als Ganzes auf das Herz des Propheten, Frieden sein mit ihm und seinem Hause, herabgesandt worden. In den Überlieferungen steht, Alles hat einen Frühling und der Frühling des Korans ist der gesegnete Monat Ramadan. Der Prophet des Islams, Friede sei mit ihm, hat über die Bedeutung des Koranlesens im Monat Ramadan gesagt: Wenn jemand in diesem Monat einen Vers aus dem Koran verliest, so wird er wie jemand belohnt, der zu einer anderen Zeit als Ramadan den gesamten Koran gelesen hat. Der Monat Ramadan ist eine gute Gelegenheit, sich näher mit dem Inhalt des Korans zu beschäftigen. Für den Monat Ramadan werden ebenso das Sprechen von Bittgebeten und das Gebet um Verzeihung sehr empfohlen. Es wurden uns zahlreiche Bittgebete mit einem sehr tiefen und kostbaren Inhalt überliefert. Sie sind zum Teil für bestimmte Zeiten vorgesehen, wie für die Zeit vor dem Morgengrauen, Sahar, für jeden Fastentag oder zum Zeitpunkt des Fastenbrechens, Iftar. Eines dieser Gebete ist ein Gebet, das von Imam Sajjad a.s. erhalten blieb. Sein Schüler Abu Hamzeh Somali hat es überliefert und daher ist es unter seinem Namen als Duae Abu Hamzeh Somali bekannt. Dieses Gebet wird vor dem Morgengrauen gesprochen. Besonders für die Nächten, von denen angenommen wird, dass sie die Nacht des Schicksals, in der der Koran herabgeschickt wurde, sind, wird die Gottpreisung und das Sprechen von Gebeten empfohlen. Die Nacht des Schicksals oder Laylatul Qadr genannt wird, ist die beste Nacht im Jahr und Gott sagt im Koran in der Sure 97, dass sie besser ist als 1000 Monate. Der Prophet, Salawatullah alai, verkündet, wer in dieser Qadr-Nacht bis zum Morgengrauen wach bleibt und gläubig ist und an dem Tag des jüngsten Gerichtes glaubt, dem werden alle Sünden vergeben werden. In der Nacht des Schicksals bitten die Gläubigen ihren Herrn demütig und inständig um Verzeihung und bitten ihn, dass er ihr Schicksal und das Schicksal ihrer Mitmenschen auf die beste Weise gestalten möge. Für diese Nacht wird neben dem Koranlesen ganz besonders das Dua Joshane Kabir empfohlen. In diesem langen Gebet wird Gott mit seinen vielen schönen Namen gerufen. Die Einnahme einer Speise vor dem ersten Morgengrauen ist auch eine Sitte im Monat Ramadan, die uns ans Herz gelegt wurde. Der Prophet Gottes, Salawatullah alai, empfiehlt es als eine rechtschaffene Handlung vor Anbruch jeden Fastentages. In den Überlieferungen rät der Prophet dazu, die Speise vor dem Morgengrauen, das Sahari, nicht einzustellen und sei es, dass man auch nur eine Dattel zu sich nimmt. Er sagt, die Engel bitten Gott für jemanden um Verzeihung, der vor dem Morgengrauen um Vergebung bittet und eine Sahari-Speise zu sich nimmt. Alle für den Monat Ramadan empfohlenen religiösen Handlungen unterstützen die Bemühung des Menschen im Monat Ramadan um eine Neuwerdung. In diesem Monat wird die Seele durch das Fasten, die Bittgebete, das Koranlesen und durch gute Werke geläutert und auf diese Weise wird die Ausgangsbasis für spirituelles Wachstum des Menschen geschaffen. In der Hoffnung, in diesem Monat den Segen Gottes zu erfahren, schließen wir mit einem Wort des Propheten. Göttlicher Segen und die Gnade und Barmherzigkeit Gottes strömen in diesen Tagen unentwegt. So wisset diese schöne und edle Zeit zu schätzen, ihr, die ihr diese göttliche Gnadegeschenke empfangen möchtet.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss.